auch inhaltlich.
Schön, dass der heutige Gottes bevorzugt haben, nicht im Gotthard am Stau zu stehen, sondern heute Morgen hierher zu kommen. Ich habe heute Morgen noch schnell im Internet geschaut, sie sind, glaube ich, Nacht noch gestanden im Stau am Gotthard. Also, glaube ich, ziemlich neuer Rekord. Und ihr seid hierher gekommen und das ist mein Wunsch, dass es niemand bereut, dass wir wirklich von Jesus berührt werden an diesem grossartigen Tag. In den letzten Jahren sind ja unsere Karfreitagsgottesdienste in der FG Teinge unter einem Motto gestanden, immer wieder unter einem Kreuz stehen oder unter einem Leiden von Jesus stehen, stille stehen und staunen. Und das werden wir heute auch wieder machen. Vor dem Leiden von Jesus stille stehen und staunen. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, dass wir eine weitere Station aus der Passion von Jesus heute Morgen zu uns reden lassen. Und ich möchte euch auch einladen, dass wir nicht nur beim Historischen stehen bleiben, obwohl das auch ganz zentral ist. Die Berichte, man merkt, wenn man es liest, die haben auch historisch, sind die glaubwürdig. Aber wir wollen uns bei allem historisch immer wieder an die Frage stellen, was bedeutet die Station vom Leiden, wo wir auch heute Morgen zu uns reden lassen, für uns heute? Und was bedeutet sie für mein persönliches Leben? Und dann sind wir auch eingeladen, dass wir das ganz persönlich dann am Schluss vom Gottesdienst ab im Abendmahl festmachen. Ich lese jetzt ein paar Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist eine Station vom Leiden von Jesus, wo ich noch nie darüber predigt habe. Ich tue mich immer gerne auch selber herausfordern, wieder Texte nehmen, die ich noch nie darüber predigt habe. Am Karfreitag haben wir einen riesigen Fundus. Und ich kann euch sagen, ich habe das Vorrecht gehabt, mir ist der Text enorm unter die Haut gegangen. Hat mich bewegt. Ich habe die Überschrift gewählt, Jesus und der Petrus vor dem Gericht. Und ich werde ein paar Sätze lesen und dann werden wir still stehen. Ich tue das einmal versuchen auszulegen und dann werde ich weitere Texte. Ich gehe heute ein bisschen so durch den Text, nicht alles auf das Mal, sondern schön happy-weise. Ich möchte anfangen jetzt im Kapitel 26 vom Matthäus-Evangelium. Setze ihn im Vers 62. Da heißt, der hohe Priester erhob sich und fragte Jesus, hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg. Da sagte der hohe Priester zu ihm, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Bereits seit Stunden ist Jesus da bereits verhört worden. Zuerst hat es so wie ein Vorverhör gegeben vor dem Hannas. Der Hannas war ja der Schwiegervater vom damaligen hohen Priester. Wie soll man das ein bisschen formulieren? Der hohe Priester damals, das war ein richtiger Familienmachtclan in Israel. Also man hat die Ämter einfach ihr eigenes Kind weitergegeben am Verwandten, einen richtigen Machtclan. Da ist es nicht so viel um Religion gegangen, sondern viel mehr um Macht. Und darum ist er zuerst verhört worden, weil der Hannas als Schwiegervater, der hat immer noch riesen Einfluss gehabt vor dem Hannas. Jetzt ist Jesus verhört worden vor dem Hohen Rat. Das ist die höchste jüdische Instanz gewesen damals. Und da hat es auch verschiedene Parteien gegeben. Muss sich das wie der Politik vorstellen. Da hat es Gruppen gegeben von den Hohepriestern, habe ich vorher erklärt, der Familienclan, der vor allem darauf war, ihre Macht zu zementieren und zu behalten. Da hat es Gruppen gegeben von den Schriftgelehrten, das sind vor allem Pharisäer gewesen. Und dann hat es noch weitere Gruppen gegeben, die sind die Ältesten genannt worden. Das war einfach der Adel vom damaligen Judentum. Aber das muss man sich wie im Parlament vorstellen. Das ist eine Macht, kann ich wissen. Vor zum historischen Hintergrund. Gewöhnliches Verhör zu einer außergewöhnlichen Zeit. Normalerweise haben die Nacht kein Verhör stattgefunden. Und wenn man die Texte so liest, merken wir, die meisten Mitglieder von dem Hohen Rat, sie sind vorbereitet gewesen. Sie haben ein Ziel gehabt, möglichst einen schnellen Prozess mit Jesus zu machen. Möglichst eben noch vor dem Passa. Man merkt es, wenn wir alles lesen, innerlich hat der Hohe Rat oder die Mehrheit vom Hohen Rat, es hat da einige Ausnahmen gegeben, den Nikodemus, die haben das Urteil über Jesus schon längstens gefällt gehabt. Er hat da noch ein paar, wir lesen den Vers vorher, so falsche Zeugen aufgestellt. Das Ganze war eigentlich nur ein Scheinprozess gewesen. Das Ziel war, möglichst schnell den Jesus abzuurteilen. Und wie es halt jemand im Leben ist, das hat nicht funktioniert. So schnell ist das nicht gegangen. Warum nicht? Es sind drei Wörter, die haben unglaublich zu mir geredet. Ich habe das noch nie entdeckt, ich habe den Text schon x-mal gelesen. Warum hat es nicht funktioniert? Wegen Jesus. Wie hat Jesus reagiert? Aber Jesus schwieg. Aber Jesus schwieg. Jesus hat sich mit keinem Wort geäussert. Jesus hat sich mit keinem Wort verteidigt. Auch später nicht, wo er nochmal von den Heuren angestellt wurde. Wo er auch noch von den Herodes und nachher von den Pilatus gestellt wurde. Das heisst wörtlich, er antwortete kein einziges Wort. Wie ist das unter Tod? Ich habe das noch nie so gesehen. Als ich noch jünger war, bin auch ein jüngerer Pastor, hatte ich so die Meinung gehabt, man muss über alles reden. Man muss alles zu Boden reden. Jesus hat das nicht gemacht. Jesus aber schwieg. Warum hat er wohl geschwiegen, Jesus? Weil er gewusst hat, dem hohen Rat geht es ja gar nicht um die Suche der Wahrheit. Bei all dem Reden. Bei dem Reden geht es nur darum, mich in die Pfanne zu hauen. Es geht nur darum, ihre bösen Pläne umzusetzen. Es geht nur darum, mich wegzuhaben. Aber Jesus schwieg. Nicht aus Feigheit. Nicht, weil er etwas zu verstecken hat. Vers 55, lesen wir vorher, sagt Jesus, ich war täglich im Tempel und habe gelehrt. Das heisst, der Hohe Rat hat alles gewusst über Jesus, was er hat müssen wissen. Und darum schwiegt Jesus königlich. Das ist ein königlich Schwiegen. Und er demonstriert eine höhere Kunst. Auch für unser Leben, auch für mein Leben. Im rechten Moment reden, und im rechten Moment schweigen. Das ist schwieriger. Also bei mir ist es klar. Im rechten Moment schweigen. Das ist mir unter die Haut. Was Jesus da gemacht hat, können wir eigentlich auch lesen in Sprüche 25, Vers 1, wo es heisst, ein Wort geredet zur rechten Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Oder wir können es auch umkehren. Ein Wort geredet zur falschen Zeit kann viel Ärger bringen. Heizt den Streit oft nur noch an. Macht die Situation manchmal nur noch schlimmer. Jesus schwiegt königlich und demonstriert eine hohe Kunst auch für unser Leben. Auch für mein Leben. Im rechten Moment reden, aber auch im rechten Moment schweigen. Ich möchte auch noch lernen von dieser Weisheit von Jesus. Jesus ist auch der beste Lehrmeister. Auch in diesem Bereich. Wie oft auch in den letzten Jahren. Aber ich habe es immer noch nötig zum Lernen. Im rechten Moment reden und im rechten Moment schweigen. Mir ist da oft das Wort aus dem Jakobusbrief hilfreich, was heisst im Jakobus 1, wem da Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gern gibt. Aber ich will weitergehen im Text. Jetzt entsteht in diesem Verhören Dynamik. Jetzt wird, wir merken es richtig, wenn wir weiterlesen, der Hohepriester wird ungeduldig. Er will jetzt den Prozess beschleunigen. Er steht auf. Er fordert Jesus, der so schwiegt, jetzt direkt raus, und zwar unter Eid. Ich lese weiter, Jesus aber schwieg, da sagte der Hohe Priester zu ihm, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Und jetzt könnt ihr das auch vorne lesen, auf der Leinwand, und sagt, sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und jetzt kommt's, Jesus erwiderte, du selbst hast es ausgesprochen. Wow, das geht unter die Haut. Jetzt sagt Jesus das, was er bis jetzt nur indirekt in seinen Botschaften 3 Jahre lang angedeutet hat. Und jetzt bestätigt er das klar und deutlich. Er sagt es zwar indirekt, aber doch klar und deutlich. Er sagt, ja, ich bin der Messias. Ja, ich bin der Sohn Gottes. Ein Wort geredet zur rechten Zeit. Ich habe schon gewundert beim Bibellesen, bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, hat Jesus sich immer geweigert oder es vermieden oder sogar es verboten, zu sagen, dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist. Habt ihr euch auch schon gewundert? Dass er es verboten hat, zum Beispiel der Petrus ganz klar gesagt, du bist der Sohn Gottes, hat er gesagt, es heisst wörtlich in Matthäus 16,20, er schärfte ihnen, den Jüngern ein, niemanden zu sagen, dass er der Messias sei. Ja, warum denn das? 3 Jahre lang ist das nur indirekt angedeutet worden. Und jetzt sagt Jesus ganz klar bestätigt, dass ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Warum? Ein Wort geredet zur rechten Zeit. Wenn Jesus das schon früher noch gemacht hätte, gesagt, ich bin der Messias, was wäre passiert, dann wäre ich schon vielleicht im ersten Jahr ans Kreuz genagelt worden. Aber Jesus hat noch eine andere Mission vorher gehabt, 3 Jahre lang. Nämlich Menschen zu lehren. Oder auch Zeichen tun von seiner Messianität. Aber jetzt ist die rechte Zeit da, um verurteilt zu werden als Gotteslästerer. In einem Schauprozess. Jetzt ist die rechte Zeit da, um ans Kreuz zu gehen. Und Jesus bestätigt nicht nur, ich bin der Messias, der Sohn Gottes. Er sagt uns da noch etwas anderes. Ihr könnt es wieder lesen von der Leinwand. Und ich sage euch, schiebt er noch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Nach diesen Worten hat Jesus wieder geschwiegen bis zum Schluss und kein Wort mehr gesagt. Das geht unter die Haut. Was sagt er mit dieser Aussage? Das war ihm wahrscheinlich wichtig, ein Wort geredet zur rechten Zeit. Er korrigiert die falsche Messias-Vorstellung. Er sagt auch damit, ich bin nicht der, der mit göttlicher Faust jetzt reinschlägt, um Israel von den Römern zu befreien. Ich bin nicht der, der mit göttlicher Faust reinschlägt, um Israel zur neuen politischen Größe zu erheben. Sondern was macht da Jesus? Er wirbt nochmal um sein Volk. Nicht die Führer. Die Christenheit hinter und allein. Ich würde sagen, die Juden sind Gottes Mörder. Und Jesus macht da ganz einen grossen Kontrast. Ein Wort geredet zur rechten Zeit. Er wirbt da nochmal um die Führer und sein Volk. Er sagt mit anderen Worten, ihr werdet nochmal froh sein, mich als den Messias zu erkennen und auch zu erleben. Da werdet ihr noch froh sein. Auch wenn es leider erst am Ende der Endzeit wird sein. Oder mit anderen Worten sagt er, ich habe euch, auch ihr Führer vom Volk, nicht aufgeben, wenn ich wiederkomme am Ende der Endzeit. Um mein Reich sichtbar vollenden, dann möchte ich das auch die Führer vom Volk Israel, dass auch Israel zumindest ein Rest noch dabei ist. Wir haben ja viele Parallelen aus dem Alten Testament, Zacharia zum Beispiel. So ist Jesus ein Wort geredet zur rechten Zeit. Das letzte Wort gegenüber den Führern vom Volk ist ein Werbenswort in Bezug auf die Zukunft. Jetzt ist es nicht möglich. Aber ich habe noch einen Plan mit euch und mit Israel. Aber bevor es so weit ist, tritt Jesus jetzt zuerst die eigentliche Passion an. Warum er eigentlich auf die Welt gekommen ist. Warum er jetzt vor Gericht steht. Und vor allem, warum wir ihn so nötig haben, auch noch heute, Jesus. Was ist weiter passiert? Ich blende es auch wieder ein, im Vers 67 heißt es, dann ist losgegangen. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige gaben ihm Ohrfeigen. Wir müssen das einmal überlegen. Jesus ist geschlagen worden, er ist angespuckt worden. Sein Gesicht und seine Augen sind überströmt mit Blut und mit Speichel. Ist das nicht erniedrigend, der erhabene Sohn Gottes? Warum das? Und das ist die Botschaft von Karfreitag, weil wir mit unseren Augen Missgunst gegenüber anderen Menschen aufgesogen haben. Weil wir mit unseren Augen Eifersucht gegenüber anderen eingesogen haben. Weil wir mit unseren Augen schmutzige Fantasien eingesogen haben und gepflegt und genährt haben. Und da können wir gut vorstellen, schon wieder kommt ein Fußschlag oder ein Ohrfeigen. Das mal vielleicht mitten auf den Mund, mitten auf die Lippen von Jesus. Wir müssen uns das mal vorstellen, die Lippen, aus denen nie ein unreines Wort gegangen ist. Ein falsches Wort, wie ist es bei uns? Die werden mit Fußschlägen traktiert. Warum? Weil wir mit unseren Lippen, das ist die Botschaft von Karfreitag, andere verleumdet haben. Vielleicht zum selber gut dastehen. Weil wir mit unseren Lippen Unwahrheiten verbreitet haben. Später lesen wir, dass die Soldaten die römischen Jesus auch noch eingekleidet haben mit einem Purpurmantel. Einem roten Mantel. Dann haben sie ihm ein Rohr in die Hand gegeben, wie ein König. Sind spöttisch vor ihm abgeknündelt. Und haben so die Ehre von Jesus in Schmutz gezogen. Haben ihn entehrt. Haben ihn so zu einem Spottkönig gemacht. Warum das? Das war das Gericht für die Sünde, wo wir, die Ehre, die eigentlich Gott gehört, für uns selber beansprucht haben. Das war Strafe für unseren Stolz. Ich habe dem lange nachgedacht, was für Elend bewirkt kränkter Stolz von uns Menschen in dieser Welt. Was für Elend. Gibt es denn Krieg im Stolz? Kränkt sind in ihrem Stolz, dann können die Menschen zu Bestien werden. Im Kleinen und im Grossen. Darum ist Jesus entehrt worden. Für unseren Stolz. Das kann man im Kleinen feststellen, zum Beispiel bei Teenagern, vielleicht Mama etwas sagt, dem Fräulein Sohn oder dem Fräulein Tochter, einem nicht passt, was passiert. Er rennt ins Zimmer, wumm, Türen knallt zu. Warum? Weil eine Majestät beleidigt ist. Und das ist auch bei uns Erwachsenen so, vielleicht weniger ausfällig, ein bisschen raffinierter, umso gemeiner, der andere in die Pfanne zu hauen. Und so weiter. Darum hat Jesus, ist Jesus entehrt worden, weil er die Strafe getragen hat für unseren Stolz. Weil wir die Ehre, die eigentlich Gott gehört, für uns beansprucht haben. Darum ist Jesus mit Fußschlägen traktiert worden. Darum hat man ihm den Purpurmantel angelegt, ihn zum Spottkönig gemacht. Darum hat man ihm Nägel durch seine Hände und Füße geschlagen. Wir können jetzt alle Stationen vom Leiden von Jesus durchgehen. Jede Misshandlung, jedes Leiden hat irgendwo eine tiefere Bedeutung. Zusammenfassend könnte man sagen, Jesus steht vor Gericht, um das Gericht für uns zu tragen, damit wir dürfen frei ausgehen. So wie das der Prophet Jesaja schon 700 Jahre vorher angekündigt hat. Der Janik hat ja schon in der Einleitung etwas gelesen aus dem Kapitel. Aus dem 53. Kapitel vom Jesaja. Israelische Theologen haben festgestellt, mittels Computer, dass das 53. Kapitel vom Jesaja genau Mitte ist vom Alten Testament. Ich denke, das ist nicht von ungefähr. Und das steht unter anderem, wir sehen es auch da vorne, er lässt sich für unsere Sünden bestrafen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Aber es geht noch mehr als um Entlastung von der Schuld, an Karfreitag. Im Vers 5 von diesem Kapitel steht noch weiter, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist das Ziel der Passion. Nicht nur Entlastung von der Schuld, das auch. Aber das Ziel von Passion ist heilig. ist Wiederherstellung, ist Veränderung von unserem Leben. Wenn eine Wunde geheilt wird, dann ist die alte eben nicht mehr da, sondern es ist neue Haut gewachsen. Wiederherstellung, das ist das Ziel von Karfreitag. Oder noch etwas mehr möchte ich einblenden, ich komme nachher dann noch drauf. Das Ziel von Karfreitag ist, dass wir ein neuer Mensch werden. Ein neuer Mensch werden und wenn wir sind, bleiben. 2. Korinther 5, Vers 17, was steht, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Es gibt ein tolles Lied über Karfreitag, das heisst in Bezug auf den Vers immer wieder, ich bin nicht mehr der gleich, dank Gott. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Das ist noch eine Stufe höher, was Karfreitag bewirkt. Aber wir gehen jetzt, ich lade euch ein, zum zweiten Teil vom Text über, da wird uns jetzt auch der Weg zeigen, wie wir finden, auch wir persönlich finden zu dieser Wiederherstellung, zu dem Sein und Werden von einem neuen Mensch. Und ich lese dazu weiter ab Vers 69 in Kapitel 26 vom Matthäus-Evangelium. Da heißt es weiter, Jesus saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Jesus stritt es vor allen Leuten ab. Hey, das ist super. Aber Petrus stritt es, als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen, der war doch auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus es ab, diesmal sogar mit einem Schwur. Ich kenne den Menschen nicht. Doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten, natürlich bist du auch einer von ihnen. Deine Sprache verrät dich. Petrus begann Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Während also Jesus vor dem Gericht steht, vor dem Hohen Rat steht, gleichzeitig steht auch der Petrus vor dem Gericht. Natürlich ganz in einer anderen Art und Weise. Wer sind die Richter von Petrus? In dieser Geschichte. Unter anderem sind es zwei Frauen. Die sind ja nicht von Amtes wegen Richterinnen. Im Gegenteil, das waren ja Bedienstete, die kein Recht hatten. Aber sie sind Richterinnen geworden, ohne dass sie es gemerkt haben. Sie sind Richterinnen geworden von Petrus, obwohl sie gar kein Verbrechen hervorgehoben haben von Petrus. Oder sie haben auch kein Urteil gefällt über ihn. Sie haben nur gesagt, du bist auch mit dem Jesus aus Galiläa zusammen gewesen. Und der Petrus hat Angst gepackt. Vielleicht auch die Angst vor einer Hinrichtung. Weil Galiläa haben als besonders Aufständische gegenüber Rom gelten. Also Galiläa, könnte man sagen, auch gleich Zeloten. Das war oft so die Meinung im judäischen Gebiet. Und der Petrus streitet alles ab. Es wird ihm zu heiß beim hohlen Feuer. Er flüchtet sich ins Halbdunkel, haben wir gelesen, von dem Gartentor. Und jetzt kommt die zweite Frau, die sagt genau das Gleiche. Oder fast das Gleiche. Und unter Eid bekräftigte Petrus, ich kenne Jesus nicht. Und jetzt kommt die Rede nochmal auf, zum dritten Mal. Und er verwünscht sich und sagt nochmal, ich kenne Jesus nicht. Und jetzt, haben wir gehört und gelesen, kommt noch ein anderer Richter dazu. Was für ein Richter. Ein besonders außergewöhnlicher Richter. Einer, der normalerweise mit einem gewackeligen Kopf herumstolziert. Einer, der würdelos anderen Hennen hinten anrennt. Aber da wird er zum Richter. Er hat zu mir geredet. Er ist der Richter, wir wissen es alle. Es ist ein Gückel. Und sein schäbiger Kreien bewirkt ein Urteil, das viel tiefere Wirkung hat, als jedes Urteil, das ein menschlicher Richter von außen einem Petrus aufgezwungen oder aufgedruckt hätte. Das schäbige Kreien von dem Gückel bewirkt, dass der Petrus tief getroffen ist und so eine überfällige Selbsterkenntnis findet. Zu einem Selbsturteil über sich findet. Er weinte bitterlich. Das sind keine Krokodilstränen von verkränktem Ego. Auch nicht, ja, ich bin verletzt worden, weil niemand mich versteht. Er weinte bitterlich. Ich wage zu behaupten, das sind heilige Tränen im Leben. Tränen von der Pflicht, das hat mich so bewegt, auch in der Vorbereitung, zeigt den Weg auf, wie auch wir noch heute Wiederherstellung durch das Evangelium erleben können. Nämlich dann, wenn wir mit uns selber ins Gericht gehen. Wie der Petrus da. Ist noch interessant, passt zum Abendmahl im 1. Korinther 11, wird uns ja ausführlich beschrieben, wie wir das Abendmahl nehmen sollen. Da heisst es unter anderem, im Vers 31, wenn wir uns selber richteten, würden wir nicht gerichtet. Im gleichen Kapitel heisst es auch, bevor wir das Abendmahl nehmen, ein jeder prüfe, wer? Den anderen. Das ist manchmal so nah bei uns. Ein jeder prüfe sich selbst und dann esse er. Und solange wir immer noch einem Nachbarn die Schuld geben für unsere Unzufriedenheit, solange wir einem Ehepartner die Schuld geben, solange wir sagen, ja, unsere Eltern haben Fehler gemacht, solange wir sagen, der Pastor hat auch nicht immer alles gemacht, was mir gepasst hat, weißt du, was dann passiert, dann wird unser neuer Mensch innerlich blockiert. Dann strahlen wir immer noch etwas von dem alten Mensch aus. Und darum ist das beim Petrus so wichtig gewesen. Und es ist auch in unserem Leben so wichtig, dass der Gückel mal kreit. Wilhelm Busch hat es mal so treffend formuliert und hat so formuliert, hat der Hahn in deinem Leben auch schon einmal gekräht? Gute Frage. Hat der Hahn in deinem Leben auch schon einmal gekräht und aufdeckt und bloßgelegt, was im Herzen drin ist? Nicht, was bei den anderen alles falsch macht, was bei mir ist. Was ist da beim Petrus passiert? Dem ist bewusst worden, was ein paar Stunden beim Abendmahl noch grosse Worte gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, wie Jesus auf ihn zu 100% sich verlassen kann. Wie gut, dass der Gückel einmal gekreit hat. Und wie gut ist es, wenn auch der Gückel in unserem Leben kreit. Wie sieht es aus in meinem Leben und in deinem Leben mit den guten Vorsätzen? Wie sieht es aus mit der Ethik, mit der Moral, wenn es darauf ankommt? Wenn es niemand sieht? Jedem ist eigentlich zu gratulieren, der das einmal erlebt oder erlebt hat. Dass der Gückel kreit hat in seinem Leben. Ich mag mich auch erinnern an mein Leben. Und mir das so das erste Mal bewusst worden ist, jetzt hat der Gückel in meinem Leben gekreit. Wo mir bewusst worden, jetzt muss sich mal etwas ändern in meinem Leben. Aber ich schaffe das nicht. Aber ich brauche Jesus, wenn ich es nicht schaffe. Jedem ist zu gratulieren, der das erlebt hat, der das merkt. Dann fangen wir nämlich an, nach Gnade zu suchen, nach Gnade zu schreien. Und wer nach Gnade sucht, ehrlich, der wird Gnade finden. Gnade vom Kreuz. Der wird ein neuer Mensch. Es ist mir eine neue Erinnerung gekommen, bei der Vorbereitung der Predigt, so eins der ersten seelsorglichen Gespräche in dieser Hinsicht, die ich als junger Pastor erlebt habe. Ich mag mich noch gut erinnern, keine Erfahrung, ich habe noch nie so ein Gespräch geführt. Es war ein Unti-Lago, da kommt eine junge Frau auf mich zu und sagt, Matthias, hättest du noch einen Moment Zeit, mit mir zu reden? Und dann sind wir da in einen Raum gegangen, an einem Tisch vis-à-vis gesessen. Und dann fängt die junge Frau an zu heulen. Also die hat so angefangen, wie der Peter weinte bitterlich, die hat es richtig geschüttelt. Und ich war völlig überfordert als junger, unerfahrener Pastor. Der Hilfe, die Flente, was soll ich jetzt machen? Ich musste warten, sie hat nicht können reden. Die hat ein ganzes frommes Lied und andere Sachen gemacht. Ohne ein Egoist. Dann hat sie wieder gekühlt. Und dann hat sie sich wieder ein bisschen, ich bin so ein Egoist, alles dreht sich nur um mich. Ich mache alles, dass ich beliebt bin, dass ich gut angesehen bin. Ich bin so ein Egoist. Und dann habe ich warten und nicht gewusst, was machen. Ich habe dann gebeten, Heiland, Hilfe, was soll ich machen? Ich bin überfordert. Und dann ist mir etwas das erste Mal bewusst worden, das waren heilige Momente im Leben von dieser Frau, wo der Gügel einmal gekreit hat in ihrem Leben. Wo sie gesehen hat, wie sie vor Gott steht, in den Augen Gottes sich sieht. Und das war ein wunderbares Erlebnis. So mag ich mich noch so gut erinnern, so das erste Erlebnis, so eine klare Umkehr zu Jesus, wo sie sich erholt hat. Hat sie denn ihr Leben, das war auch der Grund, warum ich sie sprach, ist ihr Leben dem Jesus anvertraut. Und warum erzähle ich das euch? Ich habe dann im Laufe von dem Gespräch ihr eine Bibel gegeben und gesagt, jetzt du, am Schluss von dem Gespräch, wo sie das Leben Jesus anvertraut hat, habe ich ihr gesagt, tu die Stelle aufschlagen. 2. Korinther 5, Vers 17, lies es einmal laut. Mache ich noch heute so. Lies es einmal laut. Hat sie gelesen, gehört jemand zu Christus, dann ist er eine neue, andere Übersetzung heißt Kreatur oder eben neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Kann nichts anfangen mit dem. Sie sagt, lies es nochmal laut. Manchmal hilft es, wenn man es laut liest. Jetzt wieder gelesen, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch oder eine neue Kreatur. Und dann, ich weiß noch gut, hat sie gerufen, das ist mir zu einfach, das kann ich nicht packen. Und Tränen sind weiter runtergelaufen. Und plötzlich ist, wie wenn der Lichtschalter angestellt worden oder umgeschaltet worden, plötzlich fängt die an strahlen und sagt, ja, dann bin ich ja eine neue Kathrin, Kreatur, hat sie in der Bibel geheißen, ein neuer Mensch. Die Tränen sind noch da gewesen, aber die strahlen wie ein AKW. Jetzt habe ich es. Aber zuerst musste der Gügel kreien. Hat der Gügel bei dir schon mal gekreit? Wenn der Gügel in unserem Leben gekreit hat, oder kreit, darf ich es nochmal sagen, dann ist uns eigentlich zu gratulieren. Das ist einfach die beste Voraussetzung, dass wir das Abendmahl so richtig geniessen können. Dann fangen wir einfach nach Gnade zu schreien, nach Gnade zu suchen. Und wer ehrlich nach Gnade sucht, der findet Gnade vom Kreuz, genau wie die Kathrin. Und ich habe ja das in vielen Fällen auch erlebt, selber auch so erlebt. Ich weiss noch gut, wo der Gügel gekreit hat. Er sagt, jetzt, Matthias, musst du auf die Socken machen. Ich habe gemerkt, das muss einmal von einem Seelsorger ausgesprochen werden. Und am gleichen Abend, wie Kathrin, ich weiss es noch gut, ein neuer Mensch. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und das weiss man dann, die Gewissheit. Darum ich sage es nochmal, wenn der Gügel in unserem Leben kreit oder kreit hat, das ist die beste Voraussetzung, um das Abendmahl zu geniessen.